Ohne globalisierte Geschichte gäbe es keinen Kaffee. Wir können diese Geschichte in groben Zügen und teilweise romantisiert erzählen, oder wir setzen uns immer wieder daran, in Episoden der letzten 400 Jahre präzise einzutauchen. Dabei können wir versuchen zu verstehen, warum Kaffee heute noch so günstig ist, warum Kaffee da angebaut wird, wo er eben heute angebaut wird und wie stark Kaffee noch immer kolonial geprägt ist. Diese Auseinandersetzung mit unserem historischen Erbe kostet etwas Energie und Zeit und ist manchmal vielleicht auch etwas unangenehm, aber sie ist dringend. Vor allem dann, wenn wir in Kaffee mehr als nur ein Getränk sehen. So habe ich Christian Zwick eingeladen, um Kaffee, Kolonialismus und Sklaverei durch die letzten 400 Jahre zu betrachten. Christian ist Historiker am Zentrum für Interamerikanische Studien der Uni Graz. Dieser Podcast ist weniger eine Gesprächssituation, sondern eher so etwas wie eine 90-minütige Vorlesung von einem, der weiß, was er weiß. Christian denkt beim Reden, so kommt es mir vor, er kommt vom Kleinen ins Große und dann wieder ins Kleine. Und diese Fähigkeit, Episoden in ein großes Ganzes einzubetten, haben mir extrem geholfen, viel Neues über die Geschichte des Kaffees zu verstehen. Nehmt euch Zeit, hört genau hin, wenn Christian im gefühlt sechsten Nebensatz die Welt erklärt und dabei gekonnt das Heute mit dem Gestern verbindet. Das ist Coffea Futurica, ich bin Philipp Schalberger, herzlich willkommen. Christian Zwick ist Historiker am Zentrum für Interamerikanische Studien in Graz. Hallo Christian, schön, bist du hier.
Hallo, servus.
Das letzte Mal, als wir telefoniert haben, warst du in Uruguay. Gestern warst du, glaube ich, in Wien, heute auch noch in Wien.
Und dann Falsch. Bin in Graz.
Bist du in Graz. Du, und dann das letzte Mal per Mailkontakt warst du, glaube ich, noch in Brasilien.
Das ist richtig, ja.
Ja, wo bist du eigentlich zu Hause?
Ja, eigentlich bin ich in den letzten Jahrzehnten, muss ich eigentlich sagen, als klassischerweise als akademischer Nomade unterwegs. War zuerst 3 Jahre in Venezuela, dann 3 Jahre in Kolumbien, dann 1 Jahr auf Kuba, dann 6 Jahre in Trinidad und Tobago. Und dazwischen war ich auch noch ein bisschen 1 Jahr in Portugal, halbes Jahr in Brasilien und auch noch sonst viel Zeit in Lateinamerika verbracht und ein bisschen auch in den USA und natürlich Europa. So gesehen ist das, was jetzt, dass ich da sitze in Österreich, dem Land, in dem ich per Zufall geboren wurde, ist eigentlich ein echter Zufall auch.
Zufall der Geschichte. Vielleicht bist du deswegen Historiker geworden. Du, interamerikanische Studien, also ich selbst, ich habe Economic Geography of the Middle East, hieß es damals, oder der MENA-Region, also Middle East, North Africa, heute heißt das auch wieder anders. Aber so Regionalstudien, die sind ja, das sagt ziemlich viel und doch irgendwie wenig. Und jetzt bei dir ist es interamerikanische Studien. Also was ist es da genau, was du eigentlich bearbeitest und erforschst?
Eine interamerikanische Geschichte betreibe ich als Historiker und das ist praktisch die Rekonstruktion von Aktivitäten von Menschen in der Vergangenheit, die sich in verschiedenen amerikanischen Räumen bewegt haben. Also es ist eine Antwort auf die Nationalgeschichtsschreibung, die ja gescheitert ist, unserer Meinung nach, und die sich nicht wirklich rechnet, weil die Aktivitäten von Menschen immer Grenzen überschritten haben. Und deswegen beschäftige ich mich mit den verschiedenen überlappenden Räumen in den Amerikas. Und das ist jetzt nicht nur Nordamerika und Lateinamerika, das ich jetzt hier anbieten würde, sondern auch die interamerikanischen Überlappungsräume. Und die betreffen nicht nur die Staaten zwischeneinander, sondern eben auch Regionen, die gewachsen sind aufgrund kultureller Gemeinsamkeiten, aufgrund wirtschaftlicher Gemeinsamkeiten oder auch aufgrund politischer Gemeinsamkeiten. Und die entsprechen nicht unbedingt den nationalen Grenzen. Und das ist die interamerikanische Geschichte, so wie ich sie verstehe, aus historischer Perspektive. Dagegen steht das der Begriff Inter-American, ein US-amerikanisch konnotierter Begriff ist, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Das ist nämlich eine Methode des Panamerikanismus gewesen, das im Oval Office in Washington über die Rockefellers betrieben wurde. Also es ist ein durchaus imperialer Begriff, der diesem Inter-American ein bisschen nachhängt. Damit kann ich gleich sagen, habe ich persönlich nichts zu tun.
Ja, also aufgeladene Region, aufgeladene Geschichte. Und für heute haben wir uns ein ziemlich großes Thema vorgenommen. Und manchmal wechseln wir mehr auf die Meta-Ebene, dann wieder auf die Mikro-Ebene. Und ich bin sehr froh und super dankbar, dass du hier bist, weil du ja eben genau auch so diese Verbindungen ausloten kannst zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West und als Historiker einfach diese sehr lange und tiefe Perspektive mitbringen kannst. Wir haben uns das Thema Kolonialismus und Kaffee vorgenommen und wir haben gesagt, komm, wir machen am Anfang mal so eine Basisrunde, damit wir da alle abholen können, dass wir auch vom Gleichen reden, wenn wir über Kolonialismus reden. Also Christian, wenn wir Kolonialismus sagen, was meinen wir genau damit?
Naja, Kolonialismus ist ein System, das es geschafft hat, mal global zu sein. Es ist also den ganzen Erdball umfassend. Es ist ein sehr starkes, von Europa ausgehendes System gewesen, historisch, das sich auf mehreren Ebenen abspielt. Und eine Ebene ist natürlich die Ebene, dass Kolonialismus bis heute ein politisches Modell ist, das es geschafft hat, ins 21. Jahrhundert sich durchzuwursteln. Wir haben noch immer Kolonien, egal ob das jetzt die spanischen Kolonien in Afrika sind, also in Marokko, Meija und Ceuta, sind auch die Kanarischen Inseln. Also jedes Jahr fahren Millionen europäische Staatsbürgerinnen und Bürger aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland und aus aller Damen- und Herrenländer auf die Kanarischen Inseln und fahren eigentlich in Kolonien, ohne dass es ihnen bewusst wird, weil man auch geschaut hat, in den letzten 40, 50 Jahren diesen Begriff des Kolonialismus aus den Köpfen der Leute herauszubekommen. Und das ist deswegen ein Problem, weil ja dadurch, dass das spanische Kolonien sind, aber im Falle von Frankreich auch französische Kolonien, nämlich jene, die in der Karibik sich befinden, wie vielleicht die berühmtesten zweimal herausgenommen oder drei, Martinique, Guadeloupe und französisch Guyane, sind das ja auch alles für EU-Bürgerinnen und Bürger, sind jetzt die Schweizer mal ausgenommen, aus dieser kolonialen Debatte, dafür gibt es genügend andere koloniale Debatten, die Schweizer mittragen müssen und die Schweizerinnen vor allen Dingen auch,
ja, sind es
unsere Kolonien, wenn man so will, nicht? Weil wir haben ja denselben Pass mit demselben System dahinter und somit müssen wir auch diesen Kolonialismus mittragen. Und bis zum Ausstieg der Engländer waren das natürlich, also der Briten waren das natürlich auch noch britische Kolonien. Allen voran natürlich die British Virgin Islands, die Cayman Islands und auch die Anguilla und auch Montserrat. Und ein paar Inseln klingt vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer mit, dass es sich hier um Offshore-Banking-Inseln handelt. Also das heißt, Kolonialismus und Banken ist ein großes Thema. Also da geht es nicht nur um Banken im 20. und 21. Jahrhundert, sondern da geht es auch um den Startschuss eigentlich zum modernen Kolonialismus. Nämlich der hat in den Niederlanden stattgefunden mit der Gründung einer Bank 1609, der Amsterdamer Wechselbank oder Wisselbank, wie sie auf Niederländisch heißt. Und die hat eigentlich begonnen schon ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts, auch aufgebaut auf dieser Idee des freien Marktes von 1604, die den Freihandel eigentlich in seiner Urform proklamiert hat unter Hugo Grotius. Wechseln, Kredite, Geldgeschäfte, Devisen, die über bargeldlosen Zahlungsverkehr zwischen sogenannten Girokonten, alles heute ganz normaler Sprech, aber das passiert eigentlich schon im 17. Jahrhundert. Und dann werden im Zuge dessen Handelskompanien gegründet, wie die Dutch West Indian Company 1621, aber davor auch schon die Dutch East Indian Company. Und da sind dann schon Investoren im Spiel, die koloniale Projekte vorantreiben. Und das ist eigentlich nicht mehr national, sondern schon supranational. Und birgt in sich eigentlich diese Globalisierung, die wir heute haben. Also Kolonialismus ist etwas, das mit diesem Finanzkapitalismus etwas zu tun hat, schon von Anfang an. Also Kolonialismus ist Teil dieses Systems, das sich am Anfang, im Englischen gibt es dafür einen schönen Begriff als im Deutschen, weil im Deutschen heißt das Merkantilismus und im Englischen heißt es Merchant Capitalism. Und das bringt eigentlich den Kapitalismus schon im Englischen schon so früh aufs Tapet. Und das finde ich auch völlig richtig. Also da hinken wir ein bisschen im Deutschen mit. Aber das ist ja auch die Aufgabe von uns als Wissenschaftler, das den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch allen Interessierten zu vermitteln, dass die Begriffe manchmal irreführend sind. Und das ist sicherlich diese Ebene, die es gibt. Die dritte Ebene, die da auch noch genannt werden muss, ist die Ebene, dass Kolonialismus nicht nur was Wirtschaftliches und was Politisches ist, sondern eben auch was Kulturelles. Der Kolonialismus hat eine große Menge an Handlungen erzeugt, die typisch kolonial sind. Das heißt, Menschen, die im Kolonialismus leben müssen, handeln auch nach kolonialen Maximen, die über Rechtsprechung, die über politische und wirtschaftliche Methoden mehr oder weniger in die DNA eines Untertanen, einer Untertanin, beziehungsweise dann auch später einer Bürgerin, einer Staatsbürgerin und eines Staatsbürgers weiter gereicht werden. Und das ist mir sehr, sehr stark aufgefallen in postkolonialen Staaten, wo der Kolonialismus zwar offiziell beendet ist durch eine Unabhängigkeitserklärung. Nur Unabhängigkeit ist natürlich nicht nur abhängig davon, dass ich jetzt die alte, sagen wir mal, den Union Jack abnehme als Fahne, ne, am Fahnenmast, ne, runter bis zum Boden, dann entklammere ich die alte Fahne, hänge die neue Fahne drauf und ziehe das ganze Werkel wieder nach oben und dann weht oben die Unabhängigkeit meines Staates. Das ist zwar schön und gut, aber das ändert die Menschen ja noch nicht. Die Gesetzgebung bleibt weiterhin eine koloniale Gesetzgebung, weil sie ins nationale Recht übergeht, aber an den kolonialen Eigenheiten nichts verändert. Also in Trinidad und Tobago habe ich das sehr, sehr nahe gespürt, weil da war die Unabhängigkeit erst offiziell 1962. Und da sind die Gesetze, die vorher englische oder britische Gesetze waren, sind dann ab 1962 dieselben Gesetze geblieben, hießen aber jetzt Trinidadian and Tobagonian Laws. Also das heißt, man hat dort nichts anderes gemacht als einen Etikettenschwindel eigentlich. Ja,
so eine Schönheitskorrektur. Und
genau, eine kosmetische Operation, die nicht einmal eine richtige Operation war. Wie gesagt, Fahne runter, Fahne rauf. Und hat aber am Kolonialismus an sich nichts, vorerst gar nichts verändert. Und diese Entrümpelung des Kolonialismus ist ein Prozess, der auf keinen Fall mit einem Unabhängigkeitstag und auch nicht mit einem ersten Unabhängigkeitsjahr zu Ende ist, sondern es ist ein langwieriger Prozess. Selbstverständlich, Kolonialismus in Trinidad dauerte ja bis dahin fast 500 Jahre und ist dann natürlich nicht in einem Jahrzehnt oder in zwei Jahrzehnten oder in drei Jahrzehnten reparierbar oder verschwindet. Man nimmt ja auch nicht an einem Tag 30 Kilo oder 40 Kilo zu und dann glaubt man, man nimmt mit der ersten Diät gleich wieder diese 30 Kilo ab zum Beispiel, sondern das ist eben ein langer Prozess, der wie in allen Bereichen des Lebens und auch der Geschichte andauert. Und um das rückzubauen, dauert es einfach Zeit. Und da ist mir aufgefallen in Trinidad, dass zum Teil die Kolleginnen und Kollegen an der University of the West Indies, wo ich ja 6 Jahre unterrichtet habe, übrigens atlantische und europäische Geschichte, dass hier der Behavior der Menschen ein total kolonialer noch war. Also ich bin dort mit meinem, sagen wir mal, zentraleuropäischen Habitus, mich dort völlig anders benommen innerhalb der Gesellschaft als die dortigen. Und das war jetzt nicht, weil ich jetzt da aus der sogenannten ersten Welt, entwickelten Welt oder aus dem Norden komme, nur, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Das ist auch keine Klassenfrage gewesen, sondern das war wirklich eine Frage zwischen Menschen, die den Kolonialismus in ihrer DNA haben und eben Menschen wie jetzt mir, der diesen Kolonialismus natürlich nicht in der DNA haben kann. Und da kommt noch etwas dazu, das spürt sich dann natürlich, eine Sache noch, die ich ganz kurz sagen wollte, da kommt natürlich noch etwas dazu, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt ein Österreicher bin oder ein Engländer oder ein Franzose, der natürlich Kolonialismus als aktiver, einer Gesellschaft vorsteht, die aktiv Kolonialismus betrieben hat. Das hat Österreich ja nur bis zu einem gewissen Grad getan.
Ja. Und wie hast du das gespürt? Also du hast jetzt da an der Oberfläche kurz gekratzt, aber mich da ganz interessiert hinterlassen. Wie erging es dir denn da, wenn du sagst, okay, also du bist da in einer Gesellschaft gewesen, die kennt Kolonialismus und du bist da. Gibt es so ein konkretes Beispiel, was dir so widerfahren ist, wie du das auch gemerkt hast oder wie dir das quasi entgegnet wurde?
In erster Linie ist es einmal ein Klima, das es gibt. Das ist schwierig zu beschreiben, denn wie das Klima so ist, es ist eine sehr komplexe Materie, nicht? Dass immer wieder, wenn die Frage von zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, von sinnlosen Regulativen, das heißt ein Regelwerk, das sichtlich komplett anachronistisch ist. Dazu muss man sagen, dass die University of the West Indies, die 1948 gegründet wurde, eine Royal Charter ist. Und die Königin und jetzt der König, wie ich dort war, war es noch die Königin, die oberste Instanz unserer Universität war. Das habe ich gewusst und vielleicht noch circa 50 andere Mitarbeiterinnen an der Uni. Der Rest hat das nicht einmal gewusst, dass an einer Universität arbeitet, die in einem unabhängigen Land steht, die vorgibt, eine unabhängige Universität zu sein. Aber wenn man in die Struktur, die Gründungsstruktur und auch in die Besitzstruktur der Universität sieht, dann sieht man, dass dort ganz oben an der Pyramide, also über dem Vice Chancellor und dem Chancellor, dann auch noch der König steht. Also das heißt, in dieser Pyramide, der hierarchischen Pyramide der Universität, ist die letzte Petition, die ich zu stellen habe, falls ich scheitere beim Dekan, beim Pro-Vice-Chancellor, beim Vice-Chancellor, beim Chancellor, habe ich noch eine Option. Ich kann nach London gehen und mich beim König beschweren, beziehungsweise beim Privy Council. Das Privy Council ist eine vom König nominierte Richterschaft, die als dritte und höchste Instanz jeglicher Rechtsprechung in Trinidad und Tobago heute noch in Amt und Würden ist. Das heißt, wenn ich ein Verfahren bis zur letzten Instanz verfolge, dann verlässt es letztendlich am Schluss das Land Trinidad, wandert über den Atlantik drüber, kommt nach London und wird dort von Richtern mit weißer Perücke und Nerzumhang entschieden von Menschen, die überhaupt keine Ahnung über dieses Land haben, über das sie da entscheiden. Das heißt, die dritte Instanz, die Judikative, ist in seiner letzten Instanz nicht unabhängig, sondern wird noch immer bis heute, 2023, von Großbritannien und nicht einmal nur von Großbritannien, sondern vom König von Großbritannien entschieden. Und das ist natürlich ein Kolonialismus, der auf juristischer Ebene, und das ist ja nicht unwichtig, juristische Ebene, bis heute in London entschieden wird. Und dieses Rechtssystem, das deckt alles zu, was es in Trinidad bis heute noch immer gibt. Und das empfindet man überall.
Ja. Und jetzt war kürzlich da die Krönung von Prinz Charles zum King Charles. Und da waren aber auch Gäste aus Trinidad und Tobago dabei.
Das mag schon sein, weil ja der König, wie gesagt, der höchste Repräsentant der juristischen Rechtsprechung, also der Rechtsprechung insgesamt ist. Das heißt, es gibt hier eine klare Abhängigkeit gegenüber dem König und das, obwohl Trinidad 1976 sich aus der Umklammerung, aus der politischen Umklammerung des Königs herausgewunden hat, indem es eine Republik geworden ist. Und damit war sie einer der ersten britischen Ex-Kolonien, Ex unter Anführungszeichen, die es geschafft hat, auf politischen Wege sich zu emanzipieren, blieb aber, wie ich es jetzt, ohne dass ich da redundant werden möchte, auf juristischer Ebene noch immer dem König verbunden. Und das ist die Erklärung, warum dort Repräsentanten sind. Das ist die eine Erklärung. Die zweite ist natürlich auch eine ökonomische. Noch immer ist Trinidad, so wie alle anderen ehemaligen britischen Kolonien, mit Ausnahme Irlands, Teil des Commonwealth of Nations. einer 1938 gegründeten, wenn man so will, Handels- und Wirtschaftsprivilegienorganisation aus der Feder der britischen Regierung stammen. Und auch da ist und bleibt der König das Oberhaupt dieser Organisation. Das heißt, alle, egal ob das die Australier sind, die Kanadier, die Südafrikaner, die Nigerianer, die Maltesen oder auch die Zyprioten, um auch ein paar Europäer noch zu nennen. Also das heißt, Großbritannien ist zwar aus der EU ausgestiegen, aber zwei seiner engsten Staaten sind noch immer in der EU. Also das heißt, mit denen haben die Briten auch noch zwei kleine Zehen, würde ich mal sagen, Füße sind das nicht, innerhalb der EU drinnen. Und da lässt sich's natürlich auch über die in gewisser Weise sicherlich auch Einfluss nehmen auf die europäische Politik noch immer. Also das heißt, die Briten haben hier eindeutig, können sich aus ihrer kolonialen Verantwortung auch immer nicht lösen. Und das ist jetzt längste Zeit, dass das endlich beendet wird.
Also jetzt haben wir einen ziemlich großen Bogenschlag gemacht, aber das ist auch gut so. Ich nehme drei Dinge mit. Also ohne Geld kein Kolonialismus. Dann hast du gesagt, Kolonialismus ist eigentlich auch verkappter Kapitalismus. Und drittens eben, Dinge leben bis heute fort. Also bis heute gibt's immer noch Kolonialismus. Und da gibt's auch, also das hat sich niedergeschlagen auch in sozialen Strukturen. Du, es ist ja wichtig, dass wir über diese Themen reden. Das ist ja auch, ich spüre da, es gibt so eine neue Welle an Interesse und auch, ich glaube, es gibt eine erhöhte kulturelle Sensibilität und deswegen ist dieses Thema Kolonialismus, die kolonialistische Geschichte aufzurollen, präsenter denn je, so in meinem Empfinden. Es kann aber auch in eine andere Richtung kippen, Stichwort Cancel Culture. Wie interpretierst du das jetzt, also so dieses Phänomen von Cancel Culture innerhalb so einem postkolonialen Diskurs?
Naja, eines möchte ich vielleicht noch anhängen an das, was ich vorher gesagt habe, bevor ich auf deine interessante Frage eingehe. Und zwar, Kolonialismus kommt natürlich auch von Anfang an mit immer im Paar mit Sklaverei daher. Und ich glaube, wir werden nachher noch auf das eingehen. Also Sklaverei und Kolonialismus bedingen einander. Und da halte ich es, wie Michael Zeuske, der deutsche Historiker, da geht es um Körperkapitalismus und Körperkapitalismus ist ein ganz zentrales Element des Kapitalismus wie auch der Sklaverei und des Kolonialismus und bringt uns vielleicht jetzt auch zu dem Thema der Cancel Culture und der sogenannten Welle von Meinungen, die zurzeit seit einiger Zeit durch den Blätterwald jagen und ja auch die Schweiz erreicht haben, wie ich gelesen habe, mit Cultural Appropriation als Thema. Menschen, Jugendliche, hauptsächlich Musiker, die mit Dreadlocks in einer Reggae-Band auftreten wollten, wurden von einem empörten Publikum über deren Intervention beim Veranstalter von der Bühne geholt und mit einem Auftrittsverbot belegt. Das ist also gecancelt worden und das ist also ein klassischer Fall von Cancel Culture. Dazu muss man sagen, dass die Argumentationen, die hier von dieser Seite kommen, mich als Historiker doch etwas überraschen, weil sie sehr stark mit einem großen Unwissen gepaart sind. Also das heißt, hier wird immer wieder etwas behauptet, was historisch nicht haltbar ist. Also das Tragen von Dreadlocks zum Beispiel hat mit Sklaverei so wenig zu tun wie andere Dinge mit, ich will jetzt keine Vergleiche hier anordnen, aber hat mit Sklaverei ganz wenig zu tun und ist sicherlich nicht das Problem, das ich sehe, über das ich auch vorher gesprochen habe, inwieweit man den Kolonialismus und auch die Sklaverei aus der Gesellschaft, aus der postkolonialen Gesellschaft herausbekommt. Das ist ja der wichtigste Punkt, ist ja der, dass es zu einer, und es gibt ja den schönen Begriff wieder im Englischen, Emancipation heißt das eigentlich. Und Emanzipation ist genau das, was die Menschen in postkolonialen Gesellschaften bis heute brauchen und wobei sie auch unterstützt werden können. Keine Frage. Also das ist legitim, auch als nicht Mitglied einer ehemaligen Kolonial- oder Sklavengesellschaft Partei zu ergreifen oder unterstützend in so einem Prozess vorzugehen. Das halte ich für durchaus legitim. Was ich nicht so legitim halte, ist, wenn man aufgrund von Unwissen seltsamsten Theorien anhängt, sage ich einmal, die dann dazu führen, dass Narrative entstehen, wie die dieser Dreadlock-tragenden Musikerinnen und Musiker, die mit Auftrittsverboten da belegt werden. Denn das hat mit Kolonialismus, wie gesagt, ich wiederhole mich, wenig zu tun und mit Sklaverei genauso wenig zu tun und gehört eigentlich meiner Meinung nach eher in ein sehr konservatives Weltbild hinein, nicht? Dass ich anderen Kulturen, nur weil sie aus einer anderen Kultur komme, verbieten mag, dass sie sich diverse kulturelle Teilidentitäten sich selbst anhaften, würde ich als sehr konservativ abtun und sehr traditionell und eigentlich eher näher dem identitären Diskurs, den es in Europa gibt, als einem linken Diskurs, als der oft dargestellt wird. Mhm. Und das sage ich jetzt mal als Linker hier. Also ja. Deswegen finde ich, Cancel Culture ist etwas, das nicht umsonst aus den Vereinigten Staaten kommt und durchaus auch nicht ungefährlich ist.
Okay. Also jetzt haben wir mal, mir war es wichtig, und das haben wir auch im Vorgespräch so geklärt, mal so auch verschiedene Positionen zu erklären oder dich erklären zu lassen. Und jetzt können wir quasi so zwischen diesen Leitplanken, die wir jetzt mal aufgestellt haben, auf der einen Seite so die historische Verarbeitung, die mit Kolonialismus, die bis heute nicht abgeschlossen ist, weil koloniale Strukturen bis heute vorherrschen, so auf der einen Seite, und auf der anderen Seite so, wie wir also über die Vergangenheit reden können, sollen, dürfen. Damit haben wir quasi so das, ja, mal so das Spielfeld gemacht. Und jetzt würden wir da mal eintauchen und das in Verbindung mit Kaffee bringen. Und du hast es vorher ganz gut gesagt und mich da noch ergänzt und korrigiert. Natürlich hat Kolonialismus immer auch mit Sklaverei zu tun. Und wenn wir jetzt auf Kaffee schauen, dann ist Kaffee wirklich das direkte Produkt von Kolonialismus und hat bis in ganz weite Teile nur deshalb funktioniert, weil da Menschen versklavt wurden. Jetzt, wer hat denn früher auf diesen Plantagen gearbeitet? Und ich weiß, da gibt's verschiedene Plantagen, es gibt verschiedene Himmelsrichtungen. Pflück dir doch gerne mal diese Himmelsrichtung aus, die dir am liebsten ist. Und du hast ja schon ein paar genannt, Schifffahrtsgesellschaften und Länder, die da aktiv waren. Aber wer hat denn so zu Beginn dieses kolonialen Transithandels da auf diesen neu geschaffenen Kaffeeplantagen gearbeitet?
Wer durch Lateinamerika und die Karibik reist, kommt nicht drum herum. Also Kaffee oder Kaffeeplantagen, wie wir das jetzt als Österreicher aussprechen würden, sind allgegenwärtig, vor allen Dingen dort, wo eine gewisse, sagen wir mal, eine gewisse Höhe ist, nicht? Ab so 400 Metern, 300, 400 Metern hat man Kaffeeplantagen. Dadurch unterscheiden sie sich von den Zuckerrohrplantagen im großen Maße, weil die in den unteren Bereichen der Täler angesiedelt sind, während die Kaffeeplantagen Hügelland bzw. sogar auch Bergland benötigen. Und das ist sicherlich eine der großen Charakteristiken. Das heißt, wir haben Kaffeeplantagen ich würde jetzt nicht sagen im Bergland, aber doch im Hügelland bis hinauf ins Bergland, kann man schon ruhig sagen. Hm. Und das sind ja auch die berühmten Bilder, die man vielleicht im Kopf hat von dieser alten, ich glaube, Nescafé-Werbung war ja, das.
Hochlandcafé heißt
Zug
es dann
und
so.
Hochlandcafé, genau. Und der braust da durch die Berge durch und pfeift seinen Zugton aus und alle Menschen grinsen in die Kamera des Werbespots hinein und freuen sich, dass sie Arbeit haben. Die Ausbeutung in den Kaffeeplantagen ist im Vergleich zu den Zuckerplantagen selbstverständlich eine andere. Aber um das geht es ja nicht. Es geht ja nicht um ein Level, welche Ausbeutung jetzt am Körper. Es geht ja um Körperkapitalismus in erster Linie in Bezug auf die auszubeutende Person an sich. Und damit muss man eigentlich beginnen. Jede Sklavereigeschichte beginnt als Mikrogeschichte. Ist also der Versuch, der Historikerin und des Historikers auf einen bestimmten Fall, wenn das möglich ist, sich zu konzentrieren. Das Problem dabei ist, und das habe ich auch von Michael Zeuske gelernt, sage ich jetzt einmal, dass das wenig visible ist. Also Stimmen von Sklavinnen und Sklaven sind sehr schwierig, vor allen Dingen natürlich aus älterer Zeit, je länger das zurückliegt. Das spielt bei Kaffee jetzt nicht so eine große Rolle, weil Kaffee eigentlich relativ spät als koloniale Cash Crop entdeckt wurde. Es gibt zwar schon Anfänge von Kaffeeproduktionsstätten in Suriname im 17. Jahrhundert. Das hängt auch wieder mit dieser Idee der Investmentbanken in den Niederlanden zusammen. Und sind so frühe protestantische Kapitalprojekte. Kurz und gut, es gibt diese frühen Projekte, aber an sich ist Kaffee, so wie wir ihn als Cash Crop kennen, eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Und da konzentriert sich die Arbeit auf Kaffeeplantagen im großen Ausmaße ab den 1820er, 30er Jahren in Brasilien. Da gibt es aber auch ganz klare Kaffeezonen, in denen das stattfindet. Also das ist keine flächendeckende Geschichte, die sich über ganz Brasilien gestreckt hat. Und es gibt natürlich noch weitere große Kaffeeanbaugebiete. Das ist Saint-Domingue, das heutige Haiti, wo neben Zucker auf Kaffee, auch in Kaffee investiert wird, schon relativ früh. Das muss man sich vor Brasilien. Das ist eigentlich schon ab 1750. der Fall. Und mit der Revolution, die dann dort stattfindet, den Aufständen ab 1791, kommt es zur Flucht von sogenannten Kaffeebaronen nach Kuba. So kommt der Kaffee eigentlich nach Kuba, vor allen Dingen in den Osten von Kuba. Und dann ab dem Zeitpunkt 19. Jahrhundert, dann kommt es also zur Erzeugung von Kaffee in mehreren lateinamerikanischen Staaten, sehr stark in Kolumbien. Kolumbianischer Kaffee ist sicherlich einer der bekanntesten heute, aber vor allen Dingen auch in Venezuela. Venezolanischer Kaffee ist eigentlich der große Exportschlager Venezuelas im 19. Jahrhundert und wird eigentlich erst durch das Erdöl am Beginn des 20. Jahrhunderts abgelöst.
Ja, ist auch heute kaffeetechnisch ganz marginal, nur noch präsent Venezuela. Also da an der Grenze zu Kolumbien, da wird Kaffee angebaut, aber wirklich ganz, ganz in geringen Mengen. Aber das war mal, bevor Brasilien da so richtig auftrumpfte, war das heutige, also was heute als Venezuela gilt, eigentlich die größte Produzentin so in Südamerika.
Genau, also das wundert mich nicht, was du hier sagst. Es ist ja auch so, dass ich habe ja 3 Jahre in Venezuela gelebt und ich muss sagen, das, was man dort als nationalen Kaffee heute noch bekommt, ist, wie du richtig sagst, für den Export leider nicht. Venezuela ist ja vollkommen abhängig vom Erdöl und hat sich dieser, wie man sagt, holländischen Krankheit hingegeben, der Dutch Disease of Petroleum. Ist leider so, ist eine, wenn man so will, eine Monopetrolkultur geworden und hat viel aufgegeben. Unter anderem auch den Kaffee und vor allen Dingen auch den Kakao. Also beides, und das muss man ja auch immer noch mitdenken, den Kakao. Der Kakao ist ja auch ein bisschen früher schon als der Kaffee, aber dann auch hat es eine große Zeit im 19. Jahrhundert. Hängt alles natürlich von der Nachfrage in Europa zusammen, hängt mit der zusammen. Und hat auch natürlich in dem Umfeld, kann man auch noch den Tabakanbau und den Indigo-Anbau dazu zählen. Das sind also alles sozusagen die Big Four. Weil der Zucker geht eigentlich ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch den Rübenzucker in Europa zu einem Preisverfall führt. Und Zucker wird eigentlich dann nur noch für die Rumerzeugung, auch nicht schlecht, aber das große Zuckergeschäft ist eigentlich mit Rohrzucker, mit Caña de Azúcar ist eigentlich vorbei und dann ist die große Zeit des Kaffees. Ja. Aber deine eigentliche Frage ja, was machen die Leute auf den Plantagen? Ich habe sie nicht vergessen, ich plapper nur gerne viel.
Ja, gut, ich lasse dich einfach, manchmal unterbreche ich und dann, aber du vergisst die Grundfrage.
Im Vergleich, es ist immer schwierig, so etwas zu vergleichen, den Kolonialismus und Sklaverei unterliegen ja wie viele andere Dinge im Leben kategorischen Imperativen nach Kant eigentlich. Das heißt, man versucht einzuteilen, war jetzt etwas weniger arg, was die Ausbeutung von Körper und Menschenleben betrifft, als anderes. Und da heißt es grosso modo, sage ich einmal, Kaffeeanbau ist in seiner Intensität weniger intensiv als Zuckerrohr. Es ist auch weniger industrialisiert als Zuckerrohr, denn beim Zuckerrohr brauche ich eine große Fabrik, die dieses Zuckerrohr aus sozusagen einem landwirtschaftlichen Produkt, das uns ja leider, sage ich mal, noch immer in den Köpfen inne wohnt, nämlich man sieht den meist afroamerikanischen oder afrikanischen Mann meistens in irgendeinem Zuckerrohrfeld, also in einem Kanaveral stehen und dort schneidet er mit seiner Machete unter unwirtlichen Bedingungen in der tropischen Hitze und der Luftfeuchtigkeit das Zuckerrohr und ist eigentlich in seiner Struktur ein Landarbeiter. Also wird der Landwirtschaft zugeordnet. Das ist aber nur ein kleiner Teil oder ein Teil der Zuckerrohrproduktion. Nämlich der zweite Schritt ist nämlich, dass das Zuckerrohr dort vor Ort verarbeitet wird in Zuckerrohrfabriken. Und dort sind wieder Sklaven natürlich tätig, die dieses Zuckerrohr unter unglaublichen Bedingungen bei heißen Kesseln zu dieser tropischen Klima noch dazu dann weiterverarbeiten und dann transportieren müssen und so weiter. Das heißt, die Sklaverei an sich ist, kann man nicht, und das ist jetzt analog zur Kaffeeproduktion, auf das Kaffeefeld beschränken. Also es geht hier nicht nur Menschen, die in praller Sonne in einem extrem disziplinierten Alltag, ich würde schon sagen präfortistischer Natur, mit einem ganz klaren Schema unter einer strengen Kontrolle und Aufsicht. Das, was heute die Kameras in den Betrieben sind, waren damals zahllose Aufseher, die sich zumeist aus den Sklaven selbst rekrutiert haben. Aufstiegs, solche pyramidenspielartigen Strukturen, die es da gibt, sondern der Kaffee muss ja dann auch noch weiter verarbeitet werden. Und auch in diesen Prozessen, egal ob das der Transport von Kaffee, von den Kaffeefeldern in die Produktionsweiterverarbeitungsstätten ist, all diese Transportwege, egal ob die jetzt auf Pferden und in Fuhrwerken oder auf Schiffen, also auf Booten und Schiffen über Flüsse zu Röstereien gebracht werden oder ob die als Granos, als eigene Kaffeebohnen über den Atlantik gebracht werden. Auch all das wird zu 70-80% von Sklavinnen und Sklaven bewerkstelligt. Also das ganze System des Kolonialismus, egal ob das jetzt Kaffee ausmacht oder Zucker oder Indigo oder Kakao und so weiter, das ist viel mehr als jetzt nur das Schneiden oder das Pflücken von Kaffeebohnen auf den Feldern. Und das finde ich ist wichtig, dass man diesen umfassenden Blick bekommt, was alles Sklaverei ist. Und selbst der Nicht-Sklave, möglicherweise auch Aufseher ist oder Leiter des Transportes, hat im Hintergrund einen Sklaven stehen, der ihm mit einem Fächer kühlere Luft zufächelt. Also sozusagen ein Natural Air Condition. Und das ist auch ein Sklave. Also, und der ihm die Schuhe anzieht, der ihm den Wagen fährt. Also das ganze System ist ausschließlich auf Sklavinnen und Sklaven aufgebaut. Und wenn man jetzt bedenkt, dass so ein Sklave im 19. Jahrhundert ungefähr 25.000, einen Wert von ungefähr 25.000 Euro heute hat, und ich brauche 100 Sklaven für einen Betrieb, um den auch profitabel zu führen, dann kann man sich vorstellen, wie viel Kapital in solchen Betrieben drinnen gesteckt ist. Und nicht nur das, nicht alle Sklaven waren ja Eigentum, sondern viele waren im 19. Jahrhundert auch schon geliehene Sklaven von Leihfirmen. Und wenn man heute schaut, ist ja das ja auch ein Geschäft, das sich bis heute erhalten hat, nämlich diese Manpower, nicht? Wie vermiete ich, nicht umsonst sagt man, das sind ja auch nur Sklaven, die da vermietet werden für ein paar lumpige Franken, dass sie einen Stundenlohn, die hier sozusagen Arbeit über Vermittlungsbereich. Also das ist doch alles, was da im 19. Jahrhundert entsteht unter dem Kolonialismus und der Sklaverei, sind Dinge, die es bis heute gibt. Also auch dieses Erbe des Kolonialismus und der Sklaverei begleitet uns bis heute, ist aber jetzt, sage ich einmal, in der Erinnerung der Menschen, die heute leben, wird damit nicht in Verbindung gebracht. Und dafür gibt es diesen Podcast heute.
Wem gehörten denn diese Plantagen? Also ich sag dir kurz, was dann meine Folgefragen sind. Und ich sag dir gleich alle Fragen und dann kannst du das eigentlich so verwursten, wie du das möchtest.
Muss ich aber aufschreiben dann.
Ja, es geht gut. Also es ist ja so, also die Sklaven arbeiteten da. Und das war dann am Schluss, es waren arbeitsintensive Prozesse, sei es Kaffee, sei es Rohzucker, sei es Indigo. Und dafür brauchte es viel Workforce und am besten ziemlich günstig. Und dann, so war eigentlich meine Idee, Sklaven waren immer ziemlich günstig. Und jetzt hast du aber so einen Price Tag da genannt, wie teuer so ein Sklave war. Und 25.000 Euro damals, das wären heute ja deutlich mehr. Jetzt frage ich mich.
Nein, heute 25.000.
Heute 25.000.
Heute 25.000 Euro. Also man sagt, okay, ein Sklave war ungefähr so viel, hat so viel gekostet wie ein kleinerer Mittelklasse PKW.
So. Und jetzt frage ich mich eben, also wenn wir, sagen wir, sind jetzt auf einer Plantage in Suriname. Ja, also auch eine so also im Norden Südamerikas, Nordküste. Das waren die Holländer, die da waren. Und die haben da ihre ersten Kaffeeplantagen gemacht. Waren es jetzt auch die Holländer, die da Menschen meistens aus Westafrika geholt oder geraubt oder versklavt haben und dahin gebracht haben? Oder gab es beides? Oder haben Holländer dann auch, sagen wir mal, von den Portugiesen Sklaven abgekauft, die dann auf den holländischen Plantagen arbeiteten?
Ist das jetzt die Frage einmal, weil du wolltest mehrere Fragen, aber ich bin mit der Frage eh auch sehr zufrieden, weil sie
ich denke, das ist die Frage.
Eine sehr, sehr gute Frage ist. Und zweitens einmal, ja, also dieser Wert dieses Autos ist ein Wert, den kenne ich aus Arbeiten von Dale Domidge zur Second Slavery, University of Binghamton. Und auf den einen haben sich eigentlich jetzt mehr oder weniger alle, die mit dem Thema, also den schon genannten Michael Zeuske oder Rebecca Scott und so weiter, also man hat sich auf das geeinigt, dass das ungefähr der Wert ist. Also eines. Das hängt natürlich ab vom Alter der Sklavin oder des Sklavens. Das hängt von seiner physischen und psychischen Konstitution ab. Wenn der Makel hat, ist er weniger wert. Also so ein Sklave ist eine ganz normale Ware, sage ich jetzt einmal. Ist ja auch juristisch gesehen praktisch eine Ware und kein Mensch. Also kein menschliches, schon ein menschliches Wesen, aber in dem Sinne kein juristischer, also keine Person in dem Sinne. Da haben wir dazu auch einige interessante Seminare mit meinem Kollegen Philipp Besendorfer an der Universität Graz gehalten, inwieweit das aus dem römischen Recht auch noch verankert ist, inwieweit, das würde aber jetzt so den Rahmen da sprengen. Und das heißt, wie du schon dir ausrechnen kannst, dass wenn man 80 Sklaven hat, dass man dann sozusagen wie ein Fuhrparkbesitzer Sklaven natürlich auch als Währung betrachten muss. Das heißt, ich möchte eine Investition tätigen, was weiß ich, zum Beispiel den Bau eines Kanals, der mir den Transport von meinen Waren zum nächsten Ausfuhrhafen erleichtert. Ich verkaufe meine Sklaven und Teil meiner Sklaven dafür als praktisch und wandle die in reales Geld ein. Lass mir das natürlich auch noch von Banken über Kredite mitfinanzieren. Damit sind wir wieder an dem, was wir schon eingangs gesagt haben. Also die stecken da immer drinnen. Es gibt ja schöne Beispiele. Ich nenne jetzt eines zum Beispiel von einer Bank, die mir einfällt, die sehr berühmt ist, nämlich Barclays. Barclays Bank ist eine Bank, die am Ende des 17. Jahrhunderts von niemand Geringeren als den Quäkern, das ist eine protestantische Religionsgruppe, um nicht zu sagen eine Sekte, gegründet worden. Die Quäker sind berühmt dafür in der Geschichte, dass sie Abolitionisten sind von Beginn an. Also sie sind für die Abschaffung der Sklaverei. Gründen eine Bank und werden, diese Bank ist die größte, ist der größte Investor eine Zeit lang des englischen Sklavenhandels. Also man kann sehr wohl gegen die Sklaverei sein, kann aber gleichzeitig eine Sklavenhandelsbank betreiben. Also hier sieht man nur auch, wie schon fast heuchlerisch man hier gewissen Themenkomplexen gegenübersteht, wenn man das nicht versteht. Also die Quäker tauchen wirklich überall auf in der Geschichte, an vorderster Front im Kampf für die Abschaffung der Sklaverei. Und in Wirklichkeit betreiben sie eine Bank, die die Sklaverei, die den Sklavenhandel stützt, forciert und vorantreibt. Und diese Bank heißt übrigens in Trinidad Republican Bank, hat sich von ihrem alten Namen getrennt. Und jetzt gehen die Nachfahren der Sklaven, haben ihre Konten bei einer Bank, deren Profite über den Sklavenhandel gekommen sind. Wie soll man sich da sozusagen aus diesem kolonialen und Korsett und auch Sklaverei und postsklavischen Korsett trennen? Also du siehst es, oder ihr seht jetzt, die Zuhörer oder ihr hört, weil sehen tut sie uns ja nicht, wie schwierig das und wie komplex das ist. Ne? Und ich sage es jetzt auch, weil du das vorher das Thema reingebracht hast, und es ist nicht auf Dreadlocks zu reduzieren. Also deswegen finde ich auch diesen Diskurs völlig, völlig daneben, ehrlich gesagt, muss ich schon wirklich sagen, weil er den Leuten vor Ort überhaupt nichts bringt. Und als Beweihräucherung, das ist eine typische europäische Untugend eigentlich.
Auch spannender Diskurs. Aber jetzt würde ich dich nochmals gerne zurückbringen auf
Suriname.
Suriname. Also je mehr Sklaven ich hatte, und du hast das ziemlich drastisch formuliert, aber ich verstehe es. Also du hast gesagt Fuhrpark, weil es ja die totale Kommodifizierung eines menschlichen Körpers ist, die Sklaverei. Mhm. Und deswegen kann ich das dann auch handeln. Also wenn ich jetzt ich war Holländer und ich wurde Eigentümer einer Plantage oder haben mir sie genommen oder bekam sie, aus welchen Gründen auch immer. Also je mehr Sklaven ich hatte, desto mehr konnte ich ja arbeiten lassen, aber ich hatte, weil ich einen großen Fuhrpark hatte, konnte ich auch mit Sklaven Geld verdienen, indem ich sie verliehen habe.
Genau. Oder verkauft.
Verkauft habe. So. Und deswegen gab es ja dann auch diesen großen transatlantischen Dreieckshandel. Also je mehr jetzt kommt die Flotte rein, ja. Also einerseits, das hast du schön nachgezeichnet, also es brauchte Banken, die das überhaupt mal finanzierten. Also ich musste ja irgendwie an Geld kommen, um Sklaven überhaupt, also ich sag's jetzt so, halten und kaufen zu können. Und dann brauchte ich aber auch Geld oder ich oder meine, sagen wir, Handelspartner, die Schifffahrtsgesellschaften, die brauchten ja Schiffe zuerst mal, die dann auch diese transatlantische Überquerung machten. Und dann brauchte es Leute auf der Gegenseite, also solche, die auch aktiv versklavt haben. Also die wirklich so Menschen versklavt haben aus Westafrika, sagen wir jetzt nach Suriname gebracht haben. Gab's da so ein Bewusstsein so über diesen ganzen Domino-Effekt? Oder wusste ich einfach, damals gab es noch kein Handy, aber konnte ich quasi so als Plantagenbesitzer in Suriname anrufen, hallo, ich brauche mehr Sklaven aus Westafrika? Oder wie lief das Ganze so?
Naja, also zu der vorgehenden Frage noch, die ja auch in sich die Frage, die du gestellt hast, inkludiert hat, um das noch mühsam auszudrücken, ist ja, dass die Niederländer eigentlich, so wie viele andere nachgereihte Kolonialmächte, anfänglich ausschließlich von Portugiesen kaufen können. Denn die Portugiesen sind die einzigen Bevollmächtigten durch den Papst, durch den Vertrag von Tordesillas aus dem Jahre 1494, die afrikanische Küsten anfahren dürfen, um dort Handel zu betreiben. Hm. Ganz explizit auch über Papstbullen gedeckt, Sklavenhandel betreiben dürfen. Also der Papst hat schon sehr, sehr früh, oder die Päpste haben schon sehr, sehr früh, ab der Mitte des 15. Jahrhunderts, durch verschiedene Bullen, den Sklavenhandel legitimiert, weil er ja auch im Sinne des Vatikans oder des Heiligen Stuhls war. Also die Kirche kommt mir da nicht aus dieser Geschichte.
Ja,
sie ist von Anfang an ein Komplize dieses Geschäftes, das völlig legal und legalisiert durch säkuläre und geistliche Herrschaft ist. Ja. Allerdings machen sich einige portugiesische Händler selbstständig, so wie das immer ist, wenn man fernab operieren muss und nicht unbedingt unter der Kontrolle von Lissabon und auch nicht unter Kontrolle Roms steht, und dringt in diese afrikanischen Märkte auch zum Teil selbstständig ein. Und das will ich jetzt mit der zweiten Frage kombinieren, die du gesagt hast. Wer sind eigentlich die diese Sklaven verkaufen? Weil das sind ja nicht die Portugiesen und es sind auch nicht die Niederländer, sondern es sind die afrikanischen Sklavenhändler selbst, die Afrikanerinnen und Afrikaner verkaufen. Das heißt, ich brauche dazu einen afrikanischen Markt, den ich stimuliere mit meiner Nachfrage, die immer größer wird. Und die produzieren daraufhin, diese afrikanischen Märkte, auf Nachfrage der europäischen Händler, mehr und mehr Sklavinnen und Sklaven. Das heißt, ich brauche dazu beides, nämlich europäische Sklavenhändler, die diesen Markt stimulieren, und die Antwort daraus sind afrikanische Sklavenhändler, die dieser Nachfrage nachkommen, indem sie die Europäer fragen, gibt's uns Waffen, dann können wir mehr Kriege führen, und wenn wir Kriege führen können, dann können wir mehr Sklaven machen. Also das heißt, das eine ist, das ist noch überhaupt kein Dreieckshandel in dem Sinne, sondern das ist eine Geschichte, die sich schon im 15. Jahrhundert entwickelt. Also Waffen für Sklaven und andere europäische Produkte, vor allen Dingen fertige Produkte, also Kleidung, die schon fertig ist, nicht nur Textilien, sondern auch und mehrere andere Dinge, darunter auch Alkohol, selbstverständlich. Also das heißt, der afrikanische Markt orientiert sich an der Nachfrage dieses europäischen Marktes, und das treibt den Preis auch bei den Afrikanerinnen und Afrikanern heraus. Besonders erfolgreich waren jene europäischen Händler, die in diese afrikanischen Strukturen eingedrungen sind, sich mit denen vermischt haben. Das heißt, wir haben ab dem 16., 17. Jahrhundert eine an der westafrikanischen Küste entstandene euroafrikanische Kreolkultur, und das sehen wir ja auch heute, das fällt auch jedem und jeder auf, der einen oder eine Afrikanerin schon einmal getroffen hat, irgendwo in Zürich oder in Basel oder in Wien oder wo auch immer, dass Afrikanerinnen, die von der Küste kommen, meistens viel heller sind von ihrem Erscheinungsbild als Afrikanerinnen, die aus dem kontinentalen Inneren kommen. Das ist das Ergebnis jahrhundertelanger Kreolisierungsprozesse an den Küsten, die auch dazu geführt haben, dass sich an den Küsten afrikanische Händlereliten etablieren konnten. Und diese Kreolen, diese Euroafrikaner oder Afroeuropäer, das ist jetzt eine Sichtweise, die dem Betrachter obliegt. Wir als Europäer betrachten meistens solche Leute als Afroeuropäer. Die Afrikanerinnen würden eher sagen, das sind Euroafrikaner. Für die schauen die für Afrikaner schauen solche Mischbevölkerung natürlich mehr europäisch aus. Wenn wir hinschauen, würden wir eher sagen, die sind eher afrikanisch. Also da sieht man auch, wie das die Perspektive einfach oft der Grund ist, wie man jemanden wahrnimmt. Und diese Lançados, wie sie heißen, Lançados, das ist sozusagen der Begriff für diese Kreolen, die sind zum Teil, die sprechen 3, 4 afrikanische Sprachen, die haben Tätowierungen wie Afrikanerinnen, die haben Narben, Ziernarben, die haben afrikanische Kleidung, weil wenn die mit den afrikanischen Kaufleuten und Sklaven feilschen, dann geben die sich afrikanisch. Dann steigen sie auf das Schiff, auf ihr portugiesisches oder niederländisches oder englisches Schiff. Dort ziehen sie sich dann um in ihren europäischen Look und dann fahren sie sozusagen rüber in die neue Welt, um diese Sklaven zu verkaufen, oder sie fahren nach Europa, um die Sklaven zu verkaufen, oder sie holen Waren aus Europa, um sie in Afrika zu verkaufen, oder sie fahren nur noch zwischen Afrika und den Amerikas, weil der Dreieckshandel, der verschwindet ja mehr oder weniger in der Hälfte des 18. Jahrhunderts und wird dann zu einem Direkthandel zwischen Afrika und den Amerikas. Und das sind eigentlich die Leute, die den Sklavenhandel am Leben halten und die zu den Protagonisten dieses Sklavenhandels zählen. Da gibt es einen wunderbaren Film von Werner Herzog, Cobra Verde, mit meinem gern gesehenen Schauspieler Klaus Kinski in der Hauptrolle. Der bringt das, finde ich, sehr schön auf den Punkt, eben diese kreolisierte Gesellschaft, die vereint am Anfang, dass sie alle Portugiesisch sprechen. Das wird zur Lingua Franca des Sklavenhandels. Und weil du die Niederländer gebracht hast, das sind die Ersten, die das im Gros durchbrechen und sich ihre Sklaven selbst holen.
Aber die Niederländer haben auch zuerst Sklaven gekauft von den Portugiesen.
Mussten sie ja. Dann, die hatten ja keine Kenntnisse, nicht? Du brauchst ja für diese, um den afrikanischen Markt zu lesen, um zu verstehen, mit wem kannst du eigentlich Handel treiben, ne? Wer hat den besten Zugriff auf Bausklaven zum Beispiel, nicht? So ein Sklavenmarkt, der funktioniert ja auch auf der Basis der Nachfrage, die entsteht. Du hast das ja vorher gesagt, steht jetzt irgendein Mann auf einer Plantage in Suriname. Das muss nicht unbedingt, in den wenigsten Fällen ist das der Besitzer selbst, weil diese Plantagen werden ja sehr oft von sogenannten Absentes verwaltet. Das heißt, der Plantagenbesitzer lebt in den Niederlanden oder in der Schweiz oder in Spanien oder in England und schickt dorthin irgendeinen, meistens so in Ungnade gefallenes Familienmitglied, das von der Justiz gesucht wird, und um dem aus den Fängen der Justiz zu befreien oder zu verhindern, dass der eingeloggt wird, sagt man: Du, pass auf, John, ich schicke dich auf meine Plantage nach Barbados, dort bleib mal 10 Jahre, und dann vergessen die das von der Steuer oder von der Kriminalpolizei oder was weiß ich was. Also das heißt, das muss man sich auch ein bisschen umdenken. Also so ein Plantagenbesitzer ist in den wenigsten Fällen vor Ort. Ich kenne Plantagenbesitzer, die haben nicht ein einziges Mal in ihrem Leben diese Plantage besucht. Es gibt Familien, die über Generationen nie in diesen Kolonien waren und immer nur irgendwelche, manchmal nicht einmal Verwandte, sondern einfach Verwalter eingesetzt haben. Mhm. Egal. Wie auch immer, diese Bestellungen von Sklaven, die da stattfinden, die laufen schon so ab, dass da Wünsche deponiert werden, die ganz gezielt gerichtet waren. Also so wie ich heute, ich kaufe mir 5 Leinen-T-Shirts und 3 Baumwoll-T-Shirts und 2, was weiß ich was, Softcell-T-Shirts, haben die gesagt, ich brauche 20 Sklaven, weil ich will eine Brücke und eine Straße bauen oder ich will im Hafen etwas errichten. Also ich brauche Konstruktionssklaven, heute würde man sagen Bauarbeiter. Und dafür brauche ich großgewachsene, starke Sklaven. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit zum Beispiel Kikongo, weil die sind großgewachsen und die funktionieren auch in der Regel gut. Die haben wenig Aufstandspotenzial, die sind eher, die folgen eher, die Widerspruch ist nicht gewollt. Ich brauche jetzt unbedingt 5 Haussklaven, weil ich habe jetzt Kinder da, die müssen erzogen werden. Ich brauche Leute im Haus, die wissen, wie man Kaffee und Tee macht, die auch vorlesen können. Ich brauche also alphabetisierte Sklaven. Da ist es besser, ich nehme Wolof oder irgendwelche muslimischen Sklaven, weil die können in der Regel alle lesen und schreiben, weil sie den Koran ab ihrem dritten Lebensjahr studieren müssen und so weiter. Also das sind es ist wirklich wie ein Zettel, den man da auf ein Stück Papier schreibt drauf, ich hätte gerne so und so viele von der und der Ethnie, weil ich habe da gute Erfahrungen damit gemacht. Und dann wird der Sklavenhändler losgeschickt nach Afrika und dort landet er meistens einmal auf einer vorgelagerten Insel, also entweder auf Madeira oder auf den Kanaren oder auf den Kapverden oder in São Tomé e Príncipe, in Annapon, in Bioko oder so weiter. Und dort wird einmal der Markt mal geschaut, was man will überhaupt. Gibt es was? Gibt es dort jemanden, der einem sagt, ja, deine Bestellung, da ist am besten, du fährst nach Luanda, weil es gibt einen, zurzeit einen Krieg in Luanda und da kriegst du auf jeden Fall ein paar Kikongos. Und wenn du die willst, dann fährst du drauf nach Mina und in Mina kriegst du vielleicht ein paar Wolof oder du fährst nach Gascheu und so weiter. Also das Ganze ist ja auch nicht innerhalb von ein paar Wochen bewerkstelligbar, sondern das sind dann schon große Projekte mit einer doch großen Risikokapital auch natürlich, das muss man sich auch vorstellen. Das sind schon wirklich große Investitionsprojekte.
Es ist deutlich komplexer. Das ist es immer, wenn man eintaucht mit so Menschen wie dir in das Ganze. Jetzt bist du vorhin, hast du so in einem Nebensatz erwähnt, aus dem Dreieckshandel wurde ein Direkthandel zwischen Südamerika und Afrika. Und vorhin war es ein Dreieckshandel. Was war genau ein Dreieckshandel?
Also der Dreieckshandel, also das klassische Beispiel, das ist das, was man an der Schule oder in der Universität beigebracht bekommt, ist, dass die Europäer mit Schiffen nach Afrika gefahren sind und die dort beliefert haben mit europäischen Gütern. Dann haben sie sich dort sozusagen Sklaven abgeholt, die haben das getauscht oder verkauft, entweder in einem Verkauf oder in einem Barter-System, also in einem Tauschsystem. Mit diesen Sklaven sind sie dann nach Amerika gefahren. Diese Sklaven haben Zucker produziert oder Kaffee oder Kakao oder Indigo oder waren in den Minen, haben Silber oder Gold oder Platin oder was auch immer oder nach Perlen getaucht. Das ist eine der allergrößten, ersten übrigens Sklavenarbeiten, ist das Tauchen, das Tiefseetauchen nach Perlen. Das ist die erste große Cash Crop, lang vor Silber, lang vor Gold. Wird leider oft nicht erwähnt. Und diese Waren gehen dann nach Europa zurück. Also das heißt, ich habe Waren nach Afrika, bringe dann Waren, meistens in Form von Sklaven, aber nicht nur. Es gibt ja auch Produkte aus Afrika, die in Amerika gewünscht waren, vor allen Dingen Textilien, weniger Früchte und so weiter, weil die wurden eingeführt und dann hat man aufgrund der ähnlichen klimatologischen Verhältnisse, zum Beispiel die Banane ist ein ganz berühmtes afrikanisches landwirtschaftliches Produkt, das in Amerika für Furore gesorgt hat. Oder auch aus Asien kommende, wie die Mango oder aus dem pazifischen Raum, die Brotfrucht. Alles Dinge, die heute mit Südamerika verbunden werden, aber nicht von dort sind. Sogar die Kokosnuss, die ist nicht aus Amerika, darum ist es auch völlig falsch, wenn man den Kolumbus sieht, wie er am Strand ankommt und da hängen lauter Kokosnüsse runter. Das ist unmöglich gewesen, 1492. Aber man kann sich auch unter keinem Mangobaum treffen vor 1760 und Brotfrucht gibt es auch erst seit der berühmten Bounty und dem Captain Blythe, also dem Marlon Brando sozusagen, ab 1783 in Jamaica. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht den Regisseur überzeugt zumindest, also dass er da keinen Fehler macht. Aber also im Endeffekt ist das ein Dreieckshandel, der im Prinzip je enger die Kontakte zu Afrika werden und je professioneller das wird, es letztendlich ausartet in einem reinen Sklavenhandel sozusagen. Ja. Und das ist das, was wir dann im 19. Jahrhundert haben, wo dann ja, obwohl der Sklavenhandel ja offiziell illegal erklärt wird, zuerst von den Briten und den US-Amerikanern 1878, aber dann später auch nachgereiht von allen anderen europäischen Nationen, haben wir die Zahlen, die eindeutig sprechen dafür, dass im 19. Jahrhundert der Sklavenhandel noch einmal einen enormen Aufschwung erlebt. Und da fährt dann eigentlich, da entstehen sozusagen aufgrund des Reichtums, der in den sich weiterentwickelten Ex-Kolonien, beziehungsweise auch noch Kolonien im Fall von Kuba, aber im Fall von Brasilien ist das ja ab 1822 keine Kolonie mehr, sondern ein unabhängiges Kaiserreich. Da bleibt sozusagen das Kapital im Land und man braucht nichts mehr nach Europa bringen, sondern man konsumiert und produziert und industrialisiert in den Amerikas. Und damit gilt also eigentlich der Dreieckshandel. Es hat natürlich schon auch noch Handel mit Europa gegeben, aber die Amerikaner in Amerika entstehen eigene Zentren. Ne? Kuba um 1860 ist einer der höchst industrialisierten und entwickelsten Flecken dieses Planeten gewesen. Und wenn ich mir die Summe an Essen, also an Schornsteinen, an, weiß ich, wie man in der Schweiz sagt, Fabriksschloten, ja. Also wenn man die Menge an Schlote sich in Kuba anschaut und die vergleicht 1860 mit der in Deutschland, dann wird man feststellen, dass es mehr in Kuba gab als in Deutschland noch um 1860, das sich ja erst aufgrund der Gründung des Kaiserreichs 1870-71 in eine industrialisierende Nation verwandelt. Also hier gilt auch dieser Nord-Süd, dieses Nord-Süd-Gefälle, das wir heute im entwicklungspolitischen Diskurs fast schon wie eine Monstranz vor uns hertragen. Das gilt eigentlich fürs 19. Jahrhundert und auch fürs 18. Jahrhundert nicht so, weil da haben wir sozusagen vor Kuba den Fall Saint-Domingue. Das gilt als die reichste Kolonie der Welt. Und wenn jemand was werden wollte und auf sich gesetzt hat, dann ist er nicht in Frankreich geblieben, sondern da ist er nach Saint-Domingue gegangen. Und das gilt für gewisse Weise natürlich auch für die USA, die sich eben dadurch entwickeln, dass sie ein Zentrum werden. Und damit ist der Dreieckshandel aufgelöst.
Jetzt konnte ich... Es gab ja verschiedene Financiers oder verschiedene Geldquellen, die das auch überhaupt ermöglichen konnten, also die ganzen Flotten aus Europa nach Westafrika zu schicken. Und konnte ich jetzt, sage ich, wenn ich importiert habe, sage ich mal Rum, ja, oder Zuckerrohr oder Indigo, wenn ich das importiert habe und ich saß in Europa, konnte ich mich quasi ziemlich einfach vor der Wahrheit verschließen oder von der Biografie dieses Produkts? Also konnte ich jetzt einfach, sagen wir, Rum kaufen und das ziemlich einfach ausblenden, dass das irgendwo in einem größeren System war und dass da mit Sklaven, ja, also Sklaven da beteiligt waren, dass ich überhaupt jetzt Rum trinken kann?
Ja, aber ich glaube, dass die Antwort ist recht einfach. Natürlich, ja, weil wir tragen heute auch Sportschuhe, die von Kindern gefertigt werden. Wir setzen auf E-Autos, deren Lithium und Kobalt in Afrika von Kindern abgebaut wird unter unmenschlichen Bedingungen und forcieren weiter jegliche Form von Elektromotoren. Ja, das ist eine kurze Antwort und das fällt mir schwer, weil ich gern lang antworte, aber es ist eine wirklich kurze Antwort. Ja, davor konnte man sich völlig verschließen einerseits und andererseits. Heute weiß man, dass diese Ausbeutung von Kindern etwas ganz Schreckliches ist oder die Ausbeutung von Menschen insgesamt unter unmenschlichen Bedingungen. Wir können uns alle ausmalen, dass die Kinder, die im Lithium- und Kobaltabbau tätig sind, nicht älter als 30 werden. Trotzdem machen wir es. Und damals galt aber die Sklaverei, und das muss man schon sagen, zumindest bis zu den großen Diskussionen, die Abolitionisten im Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts zu Recht losgetreten haben, galt ja die Sklaverei, auch dadurch, dass sie von der Kirche gedeckt wurde, ja als etwas so Verständliches und Normales, dass den Menschen gar nichts dazu eingefallen ist, als dass sie das hätten kritisieren können. Also diese Frage stellt sich eigentlich erst relativ spät. Und auch diese Diskurse, die heute sehr bekannt sind über den Abolitionismus, der ja angeblich, und das muss man ja auch dazu sagen, verantwortlich dafür war, dass die Sklaverei und der Sklavenhandel abgeschafft werden, was ja auch nicht stimmt. Das erinnert natürlich auch an heutige Entwicklungen, die wir ja gerade gegenwärtig auch so erleben, wo wir denken, dass es selbstverständlich eine sehr legale und auch eine ganz wichtige Form ist, Protest zu üben gegen alle möglichen Formen, die falsch laufen. Aber im Endeffekt ist die Abschaffung der Sklaverei den Marktbedingungen geschuldet und den kolonialen Interessen in Afrika. Wir dürfen ja nicht vergessen, im 19. Jahrhundert beginnt ja eigentlich erst die Kolonialisierung Afrikas. Und es wäre... Wie soll ich sagen, es wäre eine Idiotie fast, sich die Arbeitskräfte aus Afrika, die ich jetzt in diesen neuen Kolonien in Afrika benötige, dass ich die nach Amerika versklave, wenn ich sie in Afrika benötige. Dann schauen wir uns einmal an, wann die ganzen Kolonien in Afrika losgehen. Das ist alles 1810, 1820, 1830, 1840, 1850. Das ist die Zeit, wo Afrika das erste Mal erfolgreich kolonialisiert wird. Geht eigentlich los mit Sierra Leone 1788, aber das möchte ich da gar noch nicht dazu zählen. Aber das ist die erste eigentlich wirkliche funktionierende, halbwegs funktionierende Kolonie 1788. Alles, was davor ist, sind Handelsbeziehungen mit afrikanischen Eliten, aber keine territorialen Kolonien, mit den kleinsten Ausnahmen der Portugiesen in Angola. Aber auch das kann man nicht mit der Kolonie Angola des 19. und 20. Jahrhunderts vergleichen. Und da wäre ja es eine Dummheit, sich seiner Arbeitskräfte zu berauben, selbst indem man die nach Amerika schickt. Das ist das eine. Und der zweite Punkt, warum Sklaverei auch aufgehoben wurde und wird, ist, dass ich in einem freien Markt, so wie sich im 19. Jahrhundert entwickelt, ich brauche Kaufkraft. Und wir wissen alle, die Kaufkraft hängt nicht von den Reichen ab, im Endeffekt, in der Masse, sondern von der Masse. Die Masse macht die Steuern aus und nicht, deswegen ist auch die Besteuerung von reichen und wohlhabenden Menschen zwar ein politisches, ideologisches Ziel mancher Gruppierungen, sage ich jetzt einmal, aber nationalökonomisch, volkswirtschaftlich spielt das eine geringere Rolle, als wenn ich jetzt 8 Millionen Leute Steuern zahlen lasse. Das bringt im Endeffekt viel mehr, als wenn ich jetzt eine kleine Gruppe besteuere. Und das ist die Frage, was mache ich mit lauter Staaten, in denen es keine Kaufkraft gibt, weil 80-90% der Bevölkerung versklavt sind. Und Sklaven haben kein Geld. Sklaven sind ohne finanzielle Mittel, bis auf ganz wenige, die sie sich in ein paar Ausnahmen erwirtschaften können. Und damit kaufen sie meistens ihre Kinder frei. Aber ich muss die Kaufkraft erhöhen. Und das ist der Grund, warum auf Sklaverei abgeschafft wird und auf Lohnsklaverei umgestellt wird, damit die Leute ein Geld haben, um diese Produkte zu kaufen. Und diese Produkte mussten ja verkauft werden, denn die Industrialisierung schreitet im 19. Jahrhundert aufgrund der neuen Möglichkeiten rasant an. Und dazu brauche ich einen Markt. Und das ist einer der, das ist der Hauptgrund eigentlich, warum man die Sklaverei abschafft. Diese humanitären, abolitionistischen, die Politik dazu in aller Ehre, die hat sicherlich einen wichtigen Stellenwert in der Argumentation geboten. Denen, die das dann abgeschafft haben. Aber die, die das abgeschafft haben, waren nicht die Abolitionisten, sondern das waren die ökonomischen Kräfte, die gesehen haben, dass sich diese Rechnung ohne Lohn nicht ausgeht.
Es ist interessant, es gibt hier zwei so gegenteilige Entwicklungen. Also ich fasse zusammen, Anfang oder erste Hälfte 19. Jahrhundert, langsam versiegt eigentlich dieser Sklavenstrom aus Westafrika nach Südamerika. Und gleichzeitig aber wächst das Bedürfnis nach Kaffee. Also der Kaffee hat sich etabliert, vor allem damals noch in Europa. Es wird immer mehr Kaffee getrunken und Kaffee kam ganz lange aus Südostasien, eigentlich fast nur, und erst dann eben auch später dann aus Surinam und Brasilien. Die Strukturen, die da aber geschaffen wurden, die basierten auf Sklaven und jetzt bleiben die aus. Und das ist so ein Kipppunkt. Also jetzt, wo kommen jetzt die fehlenden Arbeitskräfte her? Weißt du, wie da die Geschichte so voranging, also wer da jetzt dann, sagen wir so zweite Hälfte 19. Jahrhundert, wer jetzt auf diesen Plantagen, die es gab und die immer größer wurden und die immer mehr Kaffee produzieren konnten, wer arbeitete danach auf diesen Plantagen?
Naja, einerseits arbeiten dieselben Sklaven auf den Plantagen weiter. Die sind dann zwar keine Sklaven mehr, sondern, wie ich das vorher ein bisschen härter ausgedrückt habe, Lohnsklaven, die dann in die völlige Abhängigkeit ihrer ehemaligen Herren, die jetzt nicht mehr ihre Besitzer, also sie sind juristisch gesehen jetzt frei, sind Menschen und können sich aber natürlich nichts anderes vorstellen, weil sie auch nichts anderes gelernt haben, weil ja schon ihr Urgroßvater und ihr Großvater und ihr Vater und ihre Eltern alle in dem Betrieb gearbeitet haben, dass sie dort bleiben und weiterarbeiten. Also gibt's, ich kann jetzt keinen Prozentsatz sagen, aber ich tue es doch. Also sicherlich 50-60% der Sklaven, wenn nicht sogar mehr, sind auf den Plantagen geblieben und haben dort weitergearbeitet, nun für einen Lohn. Dadurch haben sich die Situationen für die Sklaven freilich nicht verbessert, weil die Arbeit ist ja dieselbe geblieben, die Strukturen auf der Plantage sind auch dieselben geblieben, mit dem großen Unterschied, dass jetzt die Hütte, in der sie vorher gratis gelebt haben, in der, die mussten sie jetzt mieten. Die Kleidung, die ihnen vorher gratis zur Verfügung gestellt war, die mussten sie nun kaufen. Und alles andere, was sie sonst auch noch zur Verfügung gestellt bekommen haben, wie medizinische Versorgung und sonstige Dinge, mussten sie alles bezahlen. Das hat der Lohn natürlich nicht ausgereicht dafür. Das kann sich jeder jetzt an seinen 10 Fingern abzählen. Und sie mussten Kredite aufnehmen. Bei wem haben sie den Kredit aufgenommen? Bei dem Plantagenbesitzer natürlich, ja, der gleichzeitig auch noch ein kleines Kreditinstitut auf seinem Betrieb betrieben hat.
Und wahrscheinlich in der eigenen Währung, oder? Also war das in Brasilien auch so? Ich kenne das vor allem aus Zentralamerika, El Salvador, Guatemala.
Natürlich, in einer eigenen Währung, die draußen außerhalb der Plantage nichts gegolten hat. Also sozusagen ist ein Tauschgeld oder ein Schwund, eine Art von Schwundgeld. Also das Ende der Sklaverei heißt nicht, dass sich die Situation für die Sklavinnen und Sklaven verbessert hat. Sie hatten die Freiheit des Individuums, natürlich die Plantage zu verlassen und ihre Situation zu verbessern. Das hatten sie vorher nicht. Und das ist schon ein großer Unterschied. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Sklaverei besser war wie danach. Da gibt es schon einen ganz großen Unterschied. Aber die Arbeitssituation auf der Plantage für den jeweiligen Ex-Sklaven hat sich nicht verändert. Noch dazu kommt ja, dass diese Abolition, also diese Entlassung, die Aufhebung der Sklaverei, ja nicht kostenlos war. Das darf man nicht vergessen. Sondern das ist ja Eigentum einer Privatperson gewesen. Das heißt, die englische, die niederländische, die spanische, die portugiesische Regierung, die musste diesen Wert bezahlen. Das heißt, man hat für den Verlust der Sklaven die Eigentümer, die ehemaligen Eigentümer, kompensieren müssen. Da man allerdings so einen Milliardenbetrag natürlich nicht auf einmal kompensieren konnte, hat man in mehreren Kolonien zur Maßnahme der sogenannten Apprenticeship gegriffen. Das war ein System, in dem man gesagt hat, okay, wir können euch nur 50% des Kaufwerts, des Wertes des Sklaven, der hat Schätzungen gegeben, es wurde alles ausgerechnet. Und die anderen 50% können wir euch nicht in Cash bezahlen. Deswegen verpflichten wir den ehemaligen Sklaven, dass er 10 Jahre auf der Plantage kostenlos für dich weiterarbeiten muss. Also das Ende der Sklaverei ist nicht das Ende der Sklaverei gewesen, sondern ist dann übergegangen in eine Zwangsarbeit eigentlich. Der war dann offiziell kein Sklave mehr, aber er musste sich verpflichten, die 10 Jahre weiter bei diesem Herrn oder bei dieser Herrin weiterzuarbeiten. Es gab ja auch Frauen als Sklavenbesitzerin. Also so einfach ist es wieder nicht. Die Phase war was besonders übel für die Sklavenbesitzer, weil da sind die Sklaven so richtig revoltierend geworden und haben Aufstände gemacht und haben die Sachen angezündet und so weiter. Und daraufhin haben die schnell die Apprenticeship beendet, schneller als die 10 Jahre. Also es gibt eigentlich außer der niederländischen Apprenticeship, die wirklich die vollen 10 Jahre gedauert hat, weil die Niederländer ja bis heute noch immer behaupten, sie wollten die Sklaven befreien, aber die wollten nicht frei werden, die wollten lieber Sklaven bleiben. Das ist ein gängiges niederländisches Narrativ, das ich noch 2013 gehört habe, anlässlich der 150 Jahre Abolitionsfeierlichkeiten. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, glaube ich. Jetzt in diesem Jahr gibt es ja 160 Jahre Abschaffung der Sklaverei. Jetzt hat man da sich ein bisschen mehr entschuldigt. Also es ändert sich doch etwas, aber man hat also gesagt, die wollten unbedingt Sklaven und wir mussten sie zwingen, dass sie frei werden. Also das ist auch eines dieser Narrative, die durchaus kolonial noch immer, klar, die haben ja auch noch immer Kolonien, die Niederländer. Also die müssen da aufpassen. Die haben halt extreme Angst davor, dass da irgendwelche Regressforderungen kommen. Wenn man aber Angst hat, dass die Sklaven die Plantage verlassen werden, sucht man nach Kontraktarbeitern. Und ich glaube, das ist das, auf das du eigentlich hinaus wolltest. Das ist
die 55 Minuten, aber ich habe die genossen, die 55 Minuten.
Die Substitution von Sklaven durch Kontraktarbeiter aus aller Herren Länder, sage ich jetzt einmal, aus 3 Kontinenten zumindest, nämlich aus Europa, aus Afrika und vor allen Dingen dann aus Asien. Und damit versucht man, die verlustige Arbeitskraft von Sklaven, ich habe gesagt, 60% ungefähr bleiben auf den Plantagen, die anderen 40% verlassen die Plantagen, suchen ihr Heil meistens in Städten, siedeln sich, glauben, sie können da in die Stadt hineinwandern und sie ein neues Leben anfangen. In der Stadt wohnen allerdings nur Weiße und die sagen, bei uns wohnt ihr sicherlich nicht. Also siedelt euch da außerhalb der Stadt an. Ne? Das sind dann die Slums, die es bis heute gibt. Die entstehen ja schon im 19. Jahrhundert, weil man die nicht in die Städte hineinlässt und dann über neue Methoden, nämlich über Rassismus, den es ja in der Sklaverei zwar auch gab, aber der sich im 19. Jahrhundert viel stärker entwickelt, weil die Weißen keine andere Möglichkeit scheinbar sahen, um sich gegen Schwarze zu wehren, indem sie sie rassistisch kategorisieren, beginnen mit pseudowissenschaftlichen Methoden zu Untermenschen zu degradieren und dann eben zu erzwingen, dass die nicht in einer weißen Gemeinschaft leben können. Der Rassismus, so wie wir ihn heute kennen, ist ja ein Produkt des 19. Jahrhunderts und gar kein so ein Produkt aus der klassischen Kolonialzeit, sage ich einmal. Und die Neuen, die da reinkommen in die Kaffeeplantagen, sind vor allen Dingen einmal Portugiesen, aus Madeira hauptsächlich. Diese kleine Insel Madeira produziert Unmengen an portugiesischen Kontraktarbeitern, die dann nach Suriname gehen, nach Guyana, nach Trinidad, natürlich auch nach Brasilien, weil die auch Portugiesisch sprechen können. Das beginnt zu 1835, Ende zu 1845. In diesen 10 Jahren überschwemmen Madeirense den Arbeitsmarkt. Die sind allerdings relativ rasch wieder aus dem Plantagengeschäft raus, weil sie erkennen, dass andere besser für diese harte Arbeit geboren sind und sie als weiße Madeirense doch besser als Kleinkaufleute und dann auch in Mittelbetrieben enden. Also die sind bis heute dort. In den genannten Ländern sind Portugiesen bis heute eine recht stattliche Minderheit. Dann in zweiter Folge afrikanische Kontraktarbeiter, das dürfen wir auch nicht vergessen. Da kommen dann Afrikanerinnen und Afrikaner zwischen 1840 und 1880. Zehntausende afrikanische Kontraktarbeiter, das sind meistens 7-Jahres-Verträge, in die Amerikas, um dort als afrikanische Kontraktarbeiter zu arbeiten. Kontraktarbeit war immer damit verbunden, dass man nach den 7 Jahren wieder zurückfährt. Also heute würde man sagen, das klassische Gastarbeiterprinzip. Nur, wir kennen das ja von heute, meistens ist man nach 7 Jahren einmal gerade einmal, auf Wienerisch würde man sagen, pare. Also man hat gerade einmal das, was man ausgegeben hat, das, was man investiert hat in all diese, in diesen neuen Job und vielleicht auch in die Anschaffungen dort. Also am Schluss ist das ein Nullsummenspiel, bestenfalls, wenn man nicht noch Schulden bei dem hat und der sagt drauf, na, aus dem Vertrag kannst du jetzt nicht raus, weil du hast ja noch Schulden bei mir. Du musst mindestens noch 4-5 Jahre weiterarbeiten, damit du diese Schulden abgebaut hast. Also du kommst mir nicht rüber nach Madeira. Und dann vergeht die Zeit, man lernt jemanden kennen, verliebt sich, bleibt dort, hat Freunde und so weiter. Also das funktioniert so nicht. Und dann vor allen Dingen über englisches Vermittler, also Menschenschmugglerwesen, groß aufgezogen über den Hafen von Hongkong, über die Häfen von Calicut und Mumbai, also Bombay, Kajun, entstehen indische und chinesische Massenkontraktarbeiter, Substitute.
Also die kommen, auch auf brasilianischen oder südamerikanischen Plantagen dann.
Die kommen, Chinesen kommen auch auf brasilianische, Inder weniger, aber vor allen Dingen dort, wo die Niederländer sind und wo die Engländer und wo die Franzosen sind, haben wir hunderttausende Inder, die kommen. Also frei nach Christoph Kolumbus, er hätte Indien gefunden, dann waren sie wirklich dort, die Inder.
Ja.
Und von denen gehen eigentlich nur noch 27% wieder zurück nach Indien. Der Rest bleibt dort. Also ich habe ja schon heute in der Sendung erwähnt, dass ich in Trinidad und Tobago gelebt habe. Dort ist die Mehrheitsbevölkerung, sind East Indians, also Inder, mehr als Afro-Trinidadier. In Guyana sind es überhaupt 51% Inder. Auch in Suriname ist die Gruppe der Inder die größte. Und auch auf mehreren karibischen Inseln sind es Inder. Auf Kuba haben wir eine ganz starke chinesische Einwanderung, die den Zuckerrohrfeldern gearbeitet hat. Die kommen auch so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und man geht davon heute auf, dass ein Drittel der heutigen kubanischen Bevölkerung chinesische Vorfahren hat. Kann ich auch bestätigen. Ich habe ja auch ein Jahr in Kuba gelebt. Und muss sagen, da haben sich dann viele auf langes Nachfragen als nicht Chinesen, aber als wir hatten mal einen Chinesen in der Familie, wird das dann ein bisschen, ja, ist nicht so gerne gesehen, wenn man dann zugeben muss, dass man irgendwann Chinesen hat. Und dann kommen natürlich ab Brasilien besonders, was den Kaffee betrifft, ab 1860, 70 Deutsche, ja. Schweizer, Österreicher, Polen, Russen. Da gibt es kein Halten mehr. Das ist dann die Masseneinwanderung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die dann dazu führt, dass auch aus meiner Familie zum Beispiel jetzt der Onkel meiner Frau, der Großonkel meiner Frau, 1923, und wir sprechen jetzt schon über das 20. Jahrhundert, nach Sao Paulo für 10 Jahre auf eine Kaffeeplantage in der Nähe von Mogi das Cruzes im Bundesstaat Sao Paulo auswandert aus dem Burgenland. Und diese Familie befindet sich heute noch immer in Brasilien und ist diese Geschichte mit dem Kaffeeanbau gilt in der Familie als Gründungsmythos dieser österreichisch-brasilianischen Familie jetzt dort. Und das haben wir uns ja jetzt auch zum Teil bei unserem April stattfindenden Exkursion angesehen, wie sowas dann aussieht.
Also wir sind in 90 Minuten über 400 Jahre Geschichte hinweggefegt. Und es führt mir nochmals ganz deutlich vor Augen, wie das alles mit Kaffee zu tun hat und eben doch nicht. Oder wie Kaffee einfach überall reingeflochten wird. Und dass wir Kaffee nie nur isoliert betrachten können. Ich tue mich immer schwer mit dieser Erzählart, wenn man sagt, ja, Kaffee hat sich verbreitet. Nein, Kaffee verbreitet sich überhaupt nicht, sondern Menschen verbreiten ihn und verschiedene Systeme und Handlungsbeziehungen, das verbreitet oder hat Kaffee verbreitet. Und dann, als es Handel gab und als mehr Kaffee produziert werden musste, brauchte es mehr günstige Arbeit. Und du hast das jetzt sehr präzise und sehr, sehr bunt auch nachgezeichnet, sodass man das wirklich gut verstehen kann. Und ich werde auch in Zukunft, glaube ich, nochmals ganz anders diese Geschichte erzählen. Also wenn mich jemand fragt, ja, wer arbeitet da oder wer hat da früher gearbeitet, wem gehört diese Farm? Und gleichzeitig schult es auch meine Optik und meinen Blick, wenn ich in Zukunft wieder mal auf einer Kaffeeplantage stehe. Ich werde Ende des Jahres in Brasilien sein, auf einer Kaffeeplantage, auf mehreren. Und ich glaube jetzt mit dem Hintergrundwissen, das ich jetzt durch deine Erzählungen hier auch gewinnen konnte, wird die Optik nochmals eine ganz andere sein und ich werde mich auf andere Dinge achten. Also vielen Dank dafür, dass du hier so die Perspektive sehr weit aufgemacht hast und wir über Kaffee auch gesprochen haben, aber vor allem dem Kaffee zugrunde liegende Strukturen, ohne die es Kaffee, so wie er heute ist, auch gar nicht geben würde. Und die sind lohnenswert, aber ich glaube, wir sind da auch in einer Verpflichtung als Unternehmen, die mit Kaffee arbeiten, sich unserer Geschichte da bewusst zu sein. Und wie du es gesagt hast, natürlich war man irgendwo da drin involviert und es wäre, ich nehme O-Ton Idiotie, wenn man das nicht so glauben würde. Und das tut gut und das hat mir auch jetzt sehr gut getan. Ich hoffe, da konnten viele etwas mitnehmen, nochmal so die eigene Geschichte und den eigenen Blick auf Kaffee zu schärfen und sicher auch da sensibler zu werden, was wir eigentlich tun, wenn wir Kaffee trinken oder Kaffee kaufen.